Grüezi miteinander an alle, die gerade Radio Chicom hören sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute haben wir einen sehr interessanten Gast hier im Radio Chico Studio. Und zwar eine Journalistin respektive Buchautorin. Sie kommt aus dem Kanton Bern, zu Frutigen geboren, in Biel aufgewachsen, lebt seit jetzt knapp ein Jahrzehnt mit ihrem Ehemann im Ausland. Die Rede ist von Elisabeth Kästli. Herzlich willkommen bei Radio Chico, Frau Elisabeth Kästli.
Danke.
Sie haben das Dolmetscherstudium in Genf und in Triest abgeschlossen. Als freischaffende Journalistin sind Sie seit dem 73 tätig und auch als Buchautorin. Wie viele Bücher haben Sie insgesamt geschrieben bzw. veröffentlicht?
Also insgesamt bin ich beteiligt gewesen, muss ich sagen, an 7 oder 8 Bücher. Zum Teil waren das Zusammenarbeiten mit einer Kollegin und einem Kollegen. Und vor allem die 5 letzten habe ich allein geschrieben und die sind alle im Limmat Verlag erschienen.
Das aktuellste Buch von Ihnen ist 7 Brüder, 7 Schwestern. Was ist die Thematik, die das Buch beinhaltet?
Etwas von der Thematik sagt, glaube ich, schon der Untertitel, eine kosovarische Familie in der Welt. Also es ist eine Familiengeschichte aus Kosovo oder Kosova, wie Sie selber sagen. Und zwar von einer grossen Bauernfamilie, einer armen Bauernfamilie mit 14 Kindern, 7 Brüder und 7 Schwestern. Eigentlich hat es 2 Themen, die mich da sehr interessiert haben. Das eine ist, dass es eine Migrationsgeschichte sind. Von diesen 14 Kindern sind nämlich 11 ausgewandert. Alle eigentlich aus Not. Zuerst aus wirtschaftlicher Not, die ältesten Brüder, für die jüngeren Geschwister zu unterstützen und die Eltern zu unterstützen. Später wegen der politischen Repression in Kosovo unter dem Milosevic-Regime. Und schließlich auch noch während dem Krieg im 99. Das zweite Thema ist der starke Zusammenhalt, den die Familie hat. Sie haben sich zwischendurch aber nicht sehen können, vor allem dann, was eben gefährlich war für die Brüder. Wieder, die haben gar nicht können zurück nach Kosovo reisen. Aber sie haben den Kontakt immer aufrechterhalten untereinander und sind sehr solidarisch untereinander. Und seit dem Krieg sehen sie sich wieder jedes Jahr mindestens einmal. Und zwar in Kosovo, in Kacanik, wo sie, nachdem sie vom Dorf weggezügelt sind, gelebt haben. Es ist spannend auch, weil dadurch, dass es 14 Geschwister sind, ist es eigentlich eine ganze Generation, also zwischen der ältesten Schwester, die 1949 ist geboren, Hasbie, und der jüngsten Schwester, der Malikie, die 1975 ist auf die Welt gekommen, sind 26 Jahre. Das heisst, die Malikie ist schon ganz anders aufgewachsen als ihre älteste Schwester zum Beispiel. Und darum hat es ein ganz breites Spektrum von Lebensgeschichten. Die Kinder oder Geschwister haben alle sind ganz verschiedene Wege gegangen, beruflich, und eben wohnen in 7 verschiedenen Ländern.
Es sind tatsächlich 7 Brüder und 7 Schwestern von der Familie Reka, die in eurem Buch porträtiert worden sind. Wie sind sie auf die Familie gekommen?
Also ja, der zweitälteste Bruder von der Familie schon vor dem Krieg lernen kennen. Das ist der Remsi Reka, der seit über 30 Jahren in Ostermundigen bei Bern lebt. Aber er ist ausgewandert, um seinen jüngeren Geschwistern die Schule und Uni zu ermöglichen. Und ihn habe ich lernen kennen durch meine Arbeit. Und wir sind dann während dem Krieg, also während der NATO-Bombardierungen im Mai 1999 zusammen nach Mazedonien gereist. Dort waren über 800'000 Vertriebene aus Kosovo, in riesigen Zeltlager und zum Teil in Gastfamilien. Und wir haben beide dort die Situation anschauen und darüber berichten, ich für die Presse und er für den Verein, den Hilfsverein, den er für ihn geschaffen hat. Der Kontakt ist nachher geblieben mit ihm und mit seiner Frau. Seine Frau kommt in meinem ersten Kosovo-Buch vor, «Frauen in Kosovo». Und ich habe aber nie realisiert, wie gross eigentlich die Familie ist. Als ich dann nachher in Kosovo gelebt habe, also seit 2010, leben in Pristina, hat mich der Remsi und seine Frau in den Sommerferien nach Kacanik eingeladen. Und dort waren nachher ganz viele von dieser Familie gewesen, also Geschwister und Schwäger und Schwägerinnen und Kinder. Kinder, die einen Schwedisch haben, die anderen Französisch, die dritte Deutsch, die vierte Schweizerdeutsch und Albanisch. Es war also ein munteres babylonisches Durcheinander. Und dort habe ich erst realisiert, was das für eine grosse Familie ist. Und dort ist eigentlich die Idee gekommen, dass das wie eine Zeitgeschichte von Kosovo geben könnte, anhand des Beispiels von einer Familie. Und zum Glück haben die, ausser einer Schwester, alle gerne mitgemacht. Und so ist das Buch entstanden.
Das Buch gibt einem zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass Menschen migriert sind bzw. Integration finden mussten. Wie ist es von Ihren Lesern aufgenommen worden, hier in der Schweiz zum Beispiel?
Also, es hat in dem Sinne nicht grosse Buchbesprechungen gegeben. Es ist inzwischen sehr schwierig, dass das Buch überhaupt wahrgenommen wird in der Presse. Aber ich hatte natürlich viel Echo einfach von Bekannten und Freunden und Freundinnen. Und das Echo ist eigentlich sehr positiv, weil es leben zwar, man sagt, zwischen 150'000 und 170'000 Leute aus Kosovo in der Schweiz. Aber wenn man nicht gerade in der Nachbarschaft jemanden hat oder beruflich mit ihnen zu tun hat, weiss man eigentlich sehr wenig von dieser Bevölkerung, ausser was man vielleicht negativ sieht. Die Presse liest von dieser kleinen Minderheit, die sich halt nicht ganz an die Regeln hält. Die meisten Leute wissen sehr wenig über das Leben in Kosovo und von den Kosovaren in der Schweiz. Und von dem her finden die meisten das sehr spannend. Einfach etwas über das Leben in der Emigration, aber auch im Land selber zu erfahren. Und es sind wirklich spannende Geschichten, weil, wie gesagt, jedes ist seinen eigenen Weg gegangen.
Es ist auch ein gutes Beispiel für die jüngeren Generationen, um sich untereinander auch zu verstehen, weil halt so ein multikulturelles Leben stattfindet im Moment, in der Globalisierungszeit. Und das Buch ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel eben für die jüngeren Generationen. Und ich denke, ja, das ist auch für die Schule ein sehr gutes Beispiel, damit man sich einander auch besser versteht, wie es dazu gekommen ist, dass man überhaupt da ist, wo man ist und dass man ein bisschen anders von Kultur her ist, oder?
Mhm. Ja, es erinnert mich gerade, dass eine Pädagogin, die ich kenne, die es gelesen hat, hat gesagt, ja, das sind richtige Fundgrube eigentlich für Lehrer und Lehrerinnen. Und es ist noch zu sagen, dass im Buch eben die 12 von diesen 14 Geschwistern erzählen ihre Geschichte. Plus noch 3 von der nächsten Generation, also Tochter von Remzi, Sohn von Selim, der in Kosovo lebt, und Tochter von einer Frau, die in Willisau lebt. Das heisst, das sind junge Leute zwischen 20 und 25. Und die erzählen dann aus ihrer Sicht auch noch, was das für sie bedeutet, Emigration, aber auch, was sie für eine Beziehung heute noch haben zu Kosovo. Und das finde ich auch ganz spannend.
Wir machen jetzt eine kleine Verschnaufpause mit einem Lied von Voce Zela, Ikone von der albanischen Musik. Bis vor kurzem hat sie noch gelebt, und zwar zu Basel. Das Lied, das sie ihrer Grossmutter gewidmet hat, hören wir jetzt zusammen hier bei Radio Chico. Immer die beste Wahl. Shum trazime gangem tine
bisogna dir su di procures tiene nai si messa su la prima sogna messa brutta per te buona scuon vite vedani siamo vode sia te coro dice un così
Meine nächste Frage ist, ist das Buch in der Muttersprache von der Familie Reka übersetzt worden?
Ja, es ist auf Albanisch erschienen, jetzt ein Jahr nach der deutschen Version. Und darüber bin ich sehr glücklich, weil ich finde es sehr wichtig, dass die Porträtierten lesen können, was über sie, was ich von ihnen geschrieben habe. Das ist jetzt zum Glück bei allen drei Kosovo-Büchern gelungen, einen Verlag zu finden in Kosovo, der das publiziert hat. Von den Geschwistern Reka haben zwar vier schon das Buch lesen, bevor es Deutsch in Druck ist gegangen. Und auch die drei jungen Leute, die können perfekt Deutsch natürlich von der zweiten Generation, die haben es auch gelesen und die übrigen haben einfach das Vertrauen in ihre Geschwister gehabt und in mich, dass das schon in Ordnung war, aber jetzt inzwischen haben sie es auch auf Albanisch lesen.
Übersetzt worden ist es von der Dolmetscherin Aitene Asani-Gemaili. Sie war auch in der Vernissage, in dem Fall in der Hauptstadt Pristina, wo die Buchvernissage auch stattgefunden hat. Wie ist dort das Buch angekommen?
Also es ist sowohl die Vernissage in der Schweiz wie in Bern ist die gewesen, im November 2013, wie nachher die im November 2014 in Pristina. Sie waren beide sehr gut besucht gewesen. Der Unterschied ist, dass in Pristina sie praktisch ausschließlich albanische, also kosovo-albanische Gäste gsi und in Bern war es sehr gemischt gsi, sie sowohl Schweizer wie kosovo-albanische Leute gsi und in den Medien wahrgenommen worden ist es viel mehr in Kosovo, aber das hat mit dem Land, mit dem kleinen Land zu tun auch. Es ist dort die zwei Fernsehstationen gekommen, in allen Zeitungen und im Radio. Also das Echo war sehr positiv dort.
Ziemlich grosses Ereignis. Gelesen habe ich auch, dass bei der Vernissage auch alle Bücher verkauft worden sind, die dort rausgekommen sind.
Ja, also nicht alle, die gedruckt waren, aber alle, die vorhanden waren. Und in Bern war es sogar so, dass der Verleger zu wenig Bücher mitgenommen hat. Mhm. Aber man bekommt sie ja in der Buchhandlung. Das Deutsche in der Schweizer Buchhandlung und das Albanische in Pristina in der Buchhandlung.
Sie haben viele Lesungen von Ihren Büchern gehabt. Die letzte in der Schweiz war Zürich. Für die, die gerne reinschauen wollen, wo und wann wird Ihre nächste Lesung sein?
Also ich habe jetzt dann die Monate gerade drei nacheinander. Am Samstag, 31. Januar, um 4 Uhr am Nachmittag kann ich in Basel lesen. Und zwar ist das eine Tagung, also das Treffen Jakova, das ist eine Stadt in Kosovo, Jakova, Basel. Das ist so eine Art Freundschaftsverein. Und die Tage in Gundel, also ist so wie eine Messe, Samstag, Freitag, Samstag, im Gundeldingerfeld. Und dort kann ich eben am 4 Uhr am Nachmittag am Samstag lesen. Und nachher am nächsten Tag, am Sonntag, 1. Februar, bin ich um 2:30 am Nachmittag in St. Gallen. Und zwar im Restaurant Adler. Das ist in St. Georgen. Und nachher gerade drauf, am Montag, am 2. Februar, um 7:30 am Abend, bin ich in Ostermundigen. Das ist der Ort, wo eben der Remsi Reka mit seiner Familie lebt. In der Gemeindebibliothek von Ostermundigen.
Apropos St. Gallen, dort habe ich auch einen Artikel beim Tagblatt gesehen. Es hat in dem Fall viele Interessenten gehabt von der Schweizer Seite, so wie auch von der albanischen Seite, was in dem Fall eben heisst, dass es die nächste Lesung gibt in St. Gallen. Könnten Sie den Zuhörern schon einen kleinen Vorgeschmack geben und etwas vorlesen hier im Radio Chico?
Ja, ich habe da auch schon etwas ausgewählt. Ich kann hier mal eine Seite lesen von der Kimete. Das ist die drittjüngste von diesen 14 Geschwistern. Die Kimete Reka ist 1970 geboren in Kosovo und lebt jetzt schon lange Jahre in Kopenhagen als Buschauffeuse. Ich lese jetzt etwas von Anfang 90er Jahren, 1990, also das war die schwierige Zeit unter dem Milosevic-Regime, wo sie Studentin war. Kimete, die drittjüngste der Reka-Geschwister, konnte im ersten Studienjahr noch an der Universität Pristina studieren. Doch bald nachdem Kosovo die Autonomie verloren hatte, wurde Unterricht in albanischer Sprache an der öffentlichen Universität verboten. Wir mussten aus der Uni raus und die Vorlesungen fanden in Privathäusern statt, verteilt über die ganze Stadt, erzählt Kimete. Unter diesen Umständen war ein reguläres Studium schwierig. Zudem gab es viele Demonstrationen. Fast jeden Tag passierte etwas. Ich schnitt und aß in dieser Zeit sehr viele Zwiebeln, denn das ätherische Öl der Zwiebeln hilft gegen das Augenbrennen bei Tränengasangriffen. Viele Leute stellten Zwiebelsäcke vor die Türe für die Demonstrierenden. Es gab öfters gefährliche Situationen. Aber ich war ziemlich schnell im Wegrennen. Ich war ja gewohnt, im Wald und über Felder zu rennen und auf Bäume zu klettern. Auf der Straße konnte ich natürlich noch schneller rennen. Auch meine Schwester Ganymede, die Geschichte studierte, nahm an den Demonstrationen teil. Und einmal wurde sie um ein Haar von der Polizei erwischt. Wir teilten vieles zusammen. Wir waren gleichzeitig Schwestern und Freundinnen. Wir lachten zusammen, weinten zusammen und stritten uns auch manchmal. Über Jahre prägte Angst diese Generation von Studentinnen und Studenten. Es war die Angst, von der Polizei misshandelt, verhaftet und ins Gefängnis geworfen zu werden. Nach Einbruch der Dunkelheit wagten sich die jungen Leute kaum noch auf die Straße. Aber am Tag demonstrierten sie. Die Empörung über die Missachtung von Freiheitsrechten, über die wirtschaftliche Misere und das Fehlen einer Zukunftsperspektive war Grund genug, die Furcht vor der Polizei zu überwinden und zu protestieren. Das gemeinsame Handeln verlieh ihnen Mut und Stärke. Doch ein konzentriertes Studium war unter den herrschenden Verhältnissen je länger, je weniger möglich. Ich schloss das Rechtsstudium nicht ganz ab. Zwei Prüfungen fehlen mir, erklärt Kimete. Die Situation wurde so katastrophal, dass ich die Lust verlor. Zudem sah ich, dass meine Brüder trotz Universitätsabschluss keine Arbeit fanden. Und Selim, der Einzige, der eine Stelle hatte, er arbeitete in der Forstverwaltung, wurde 1991 entlassen. Er ging darauf nach Skopje und eröffnete dort eine Metzgerei. Als unsere Mutter krank wurde, blieb ich zu Hause in Kacanik. Da gab es genügend Arbeit. Am Anfang teilte ich mir die Hausarbeit mit Ganymede. Eine Woche kümmerte ich mich um das Essen und die nächste ums Putzen. Wir wechselten uns ab. Wir wetteiferten, wer das bessere Brot bäckt. Meines schmeckte besser. Ganymede war die hübscheste von uns Schwestern. Sie heiratete 1997 nach Schweden. Ihr Mann war aus Kacanik, lebte und arbeitete aber in Stockholm. Sie lernten sich während seiner Ferien in Kosovo kennen. Danach hatten sie 1-2 Jahre telefonischen Kontakt. Er konnte aus politischen Gründen nicht mehr nach Kosovo kommen. Und so ging sie zu ihm. Enver, mein Bruder Enver und ich, brachten sie zum Flughafen. Ich war todtraurig, als sie wegging. So viel. Der kleine Ausschnitt.
Herzlichen Dank, Frau Kästli. Es war sehr interessant, der Einblick im Buch «Sieben Brüder, sieben Schwestern» zu sehen. Bevor wir weitermachen mit dem vorletzten Buch von der Buchautorin Elisabeth Kästli, machen wir jetzt eine kurze Pause, und zwar mit einem Lied aus dem Kosovo. Bleibt dran, es geht gerade weiter. Dobrja do Chico, hören wir zusammen «Kačurelja» von Muharrem Čena.
Mandini shoka, kajisa toka, parhalin him yota hoget. Adisa dita, yamtu mafsita, ato te chenye na zemra. Vandya jantime, ashni shitore, ukao tara mila. Vargrune sorya, ashtu mtorya, vefluka kachurila. O prav, o treba drila, o si, a jos. Tierra
di soferan shitorem shopin kin se per caramela por cachurelia kurt mashik yo ya dal za me jona tira manet kate manet ate eve kate eve ate Dimoni shoka të gjithë toka Në halin tim jo të voga Ka disa ditë, kot jam të pritë A do të qeni një në zemrë Po një agjëntime, është një shqitore Ku ka o karamela Por kryesoria, është punëtoria Me pljokët ka qurrela O krejt, o drela, drela O si, ajo s'ka tjera Gadi s'o kjera, shqitorem shoki Kin se për karamela Por ka qurrelja, kur të më shikjoja Dalë dhe me gjana tjera Ka qurrelja
Wir sind zurück bei Radio Chico im zweiten Teil vom Interview mit Elisabeth Kästli, mittlerweile eine begehrte internationale Buchautorin. Wie schon am Anfang der Sendung erwähnt, lebt Elisabeth Kästli mit ihrem Ehemann seit dem Jahr 2006 im Ausland bis heute in Pristina. Eine Zeit lang haben sie auch in Ostafrika gelebt, nämlich 4 Jahre, das heisst bis 2010. Die Leidenschaft hat Elisabeth auch dort in der Hauptstadt von Tansania, zu Dodoma, nicht verloren. Und so die Inspiration über das Leben in Tansania geben. Aisha, Musa und Zawadi heisst das Buch, das auch vom Limat Verlag herausgebracht worden ist. Über Erlebnisse in Tansania fragen wir gerade die Autorin selber. Sie ist heute zu Besuch im Radio Chico Studio und spricht mit mir über die Bücher, die sie geschrieben und veröffentlicht hat. Es ist sehr spannend zu wissen, was sie bewegt hat, in Tansania zu gehen, dort zu leben.
Ja, also dass ich in Tansania gelandet bin, 2006, hat mit meinem Mann in erster Linie zu tun. Er hat schon lange in Entwicklungszusammenarbeit geschafft, er ist Ökonom und hat 2006 Posten bekommen in Tansania, in Dodoma, das ist die Hauptstadt. Bekannter ist Dar es Salaam, die Hafenstadt, also die Wirtschaftsmetropole, aber wir sind in Dodoma gewesen, das ist im Zentrum des Landes. Der Nyerere, der erste Präsident, hat wollen, dass die Hauptstadt nicht am Rand vom Land ist, sondern im Zentrum. Und ich bin also mit meinem Mann da als sogenannte mitausreisende Ehefrau mitgegangen. Ich bin sehr gern gegangen, weil wir sind schon 1984 einmal in diesem Land gereist. Eben auch mit meinem Mann aus geschäftlichen Gründen. Und mich hat Wunder genommen, wie sich das entwickelt hat, nachdem der Nyerere gestorben ist, wie die Entwicklung weitergegangen ist. Und habe die Gelegenheit gehabt, das Land näher kennenzulernen in diesen Jahren. Es ist immer noch ein sehr armes Land, aber ja, wir haben dort ein gutes Leben gehabt. Dodoma ist eigentlich mein grosses Dorf, weil, wie gesagt, es ist gar nicht recht gelungen, dort daraus eine richtige Hauptstadt zu machen. Zwar hat das Parlament 3 oder 4 Mal dort getagt, aber auch die Ministerien sind weiterhin in Dar es Salaam. Der Flughafen ist in Dar es Salaam und Dodoma hat sehr wenig Infrastruktur gehabt, denn jetzt ist es, glaube ich, wieder ein bisschen, hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber dann hat es in Dodoma wirklich nichts gegeben, zum Beispiel keine einzige Strassenampel, Verkehrsampel, kein Kino, kein Theater. Es war einfach ein grosses Dorf gewesen, wo man bestens zu Fuß oder mit dem Velo hat sich können bewegen. Und das Leben war sehr gemütlich gewesen. Die Leute haben uns als Ausländer sehr wohlwollend und sehr herzlich empfangen, wie ich das auch in Kosovo erlebe. Und ich habe dort so viele Bücher gelesen, wie sonst, glaube ich, nie im Leben, eben weil es wenig Zerstreuung gegeben hat. Und habe am Anfang noch ein Buch fertig geschrieben, das ich vorher angefangen hatte, nämlich Lebensgeschichten von Bernerinnen, das heisst von Mosolei zur Blümlisalp. Und nachher habe ich eben angefangen, Interviews zu machen von Leuten, vor allem in Dodoma. da ist das Buch entstanden, Aisha Musa Sawati.
Frau Kästli, Sie haben in der Domazeit über eine Lebensgeschichte der Einheimischen geschrieben, so ist auch der Titel des Buches entstanden. Ganz kurz gefasst, worum geht es bei der Aisha zum Beispiel? Und könnten Sie uns von diesem Buch gerade auch noch etwas Kurzes vorlesen?
Mache ich gerne. Also, die Geschichte von Aisha ist eigentlich eine sehr typische Frauengeschichte für Tansania. Es ist eine Mutter mit vielen Kindern. Dort haben sie auch noch die meisten viele Kinder. Häufig von verschiedenen Vätern, weil die Väter sich oft relativ gleich aus dem Staub machen oder zu Alkoholiker werden oder sonst Probleme gibt. Die Aisha hat also auch ihre 6 Töchter von 2 Vätern eigentlich alleine müssen aufziehen und sich am Anfang mit Verkauf von Selbstbachnigem und nachher mit dem Verkauf von Herdöpfen und von Holzkohle, die man braucht zum Kochen, durchzubringen und später als Hausangestellte. Und das Leben von diesen Frauen ist im Großen und Ganzen sehr hart, auch weil es natürlich überhaupt keine Sozialversicherungen gibt. Es gibt keine Erwerbslosen, Arbeitslosenversicherung, es gibt keine Krankenversicherung. Und von dem her ist es wirklich ein Herzleben. Und was ich bei der Aisha und auch bei anderen Frauen so bewundert habe, wie sie trotzdem ein Leben in Würde führen und mit grosser Gelassenheit. Ich denke, bei Aisha hat ihr auch die Religion dazu ein Stück weit verholfen. Sie ist Muslimin, wie etwa ein Drittel im Land. Also es ist dort aufgeteilt zwischen Christen, Muslim und Naturreligion, etwa jenen Drittel. Aber auf jeden Fall habe ich die Aisha wirklich bewundert, wie sie ihr Leben meistert. Und ich tue jetzt gerne einen kleinen Ausschnitt lesen, wenn das noch reicht mit der Zeit.
Gerne.
Also die Aisha ist 1956 geboren, also sie war etwa 50, als ich sie alle kenne. 22 Jahre war Aisha im Dienst für Ausländer bis 2007. Danach fand sie keine feste Stelle mehr. Auf die Frage, wie es für sie gewesen sei, für Weiße zu arbeiten, antwortete sie knapp: Ich habe die Arbeit gerne gemacht. Der Lohn erlaubte mir, ein anständiges Leben zu führen und meine Kinder in die Schule zu schicken. Wo sie gelernt habe, wie ein solcher Haushalt funktioniere, der so ganz anders ist als ihr eigener, fragte ich Aisha. Bei ihr zu Hause gibt es keine Fenster zum Putzen, keine Waschmaschine und weder Elektroherd noch Backofen oder elektrisches Bügeleisen. Als ich meine erste Stelle bei Dr. Giuliano antrat, war ich schon 28 und lebte seit Jahren in der Stadt. Ich wusste, wie man putzt, wäscht, bügelt und kocht. Und was ich nicht wusste, haben mir meine Arbeitgeber gezeigt. So lernte ich beispielsweise Teigwaren kochen. Ich hatte keine Probleme. Die Arbeitgeber behandelten mich gut. Ich wurde immer respektiert. Sie haben auch respektiert, dass ich als Muslimin kein Schweinefleisch esse. Auch die Versorgung ihrer noch kleinen Kinder war für Aisha kein Hindernis bei der Arbeit. Meine Schwägerin schaute zu ihnen. Und später lebte meine Schwester Maimuna in unserem Haushalt. Sie besuchte die letzten Schuljahre hier in der Doma und blieb auch danach noch bei uns, bis sie heiratete. Da meine Arbeitsstelle in der Nähe unserer Wohnung waren, brachten sie mir jeweils das jüngste Kind zum Stillen und nahmen es danach wieder mit nach Hause. Jetzt sind alle Töchter erwachsen, aber für Aisha ist das Leben hart geworden. Seit sie kein festes Einkommen mehr hat. Jüngere Frauen haben die wenigen Stellen bei den Weißen übernommen. Die meisten von ihnen wünschen sich eine Haushaltshilfe, die etwas Englisch spricht. Aisha hat in all den Jahren in italienischen Familien ein paar Brocken Italienisch gelernt, aber Englisch kann sie nicht. Auf ihrem noch immer schönen Gesicht liegt ein Schleier von Traurigkeit. Doch unvermittelt kann sie strahlen und von Herzen lachen. Dann vergesse ich, dass sie über 50 ist. Aisha hat 17 Enkelkinder. 6 davon leben in der näheren und weiteren Nachbarschaft und sie hütet sie regelmäßig. 2 Enkelinnen leben während der Woche bei ihr. Es ist immer Betrieb im kleinen Haus, das sich mit anderen Häusern um einen Innenhof gruppiert. Im Hof spielen die Kinder, junge und alte Männer vertreiben sich die Zeit mit Schwatzen und Brettspielen. während die jungen Mädchen und Frauen Wasser holen, Wäsche waschen, kochen und putzen. Soweit der kleine Ausschnitt.
Herzlichen Dank, Frau Elisabeth Kästli, fürs Interview und das Vorlesen. Ikabara, ein Lied gesungen vom Sänger Habib Koite. Mit afrikanischen Klängen verabschieden wir uns von allen Radio Chico-Zuhörern. An der heutigen Moderation ist Jona und Gast im Studio Buchautorin Elisabeth Kästli. Bleibt gesund und munter, natürlich hier bei Radio Chico, immer die beste Wahl.